Schön, euch zu sehen. Ich habe das Vorrecht, heute im Rahmen von einer Predigtserie zu euch zu reden. Und die Serie heißt, was du nicht vergessen sollst. Oder was Gott nicht möchte, dass wir vergessen. Was Gott möchte, dass die Life Church oder eben, dass du nicht vergisst. Und dann habe ich mir gedacht, das können wirklich tausend Sachen sein. Ich meine, was steht mir zu, das irgendwie zu bewerten, was von all den Seiten in der Bibel das ist, wo Gott sagt, solltest du besser nicht vergessen. Und dann habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz logisch, was du nicht vergessen sollst. Kennst du das, wenn ihr euch von jemandem verabschieden müsst, also vielleicht auch für immer, letzte Worte, du vergisst nie, wann du denn das letzte Mal gesehen hast und was der zum Schluss gesagt hat. Letzte Worte sind etwas, das merkt man sich immer. Und ich glaube, dass Jesu letzte Worte auf dieser Welt etwas waren, die er nicht zufällig, führt euch Burschen oder so, gewählt hat, sondern wo er sich sehr wohl überlegt hat, was sage ich jetzt zu ihnen? Was sage ich jetzt, wenn sie mich jetzt hier das letzte Mal leibhaftig sehen und dann danach ist er in den Himmel aufgefahren. Und Jesus hat Folgendes gesagt. Matthäus 28, 20. Und er hat es nicht nur zu den Jüngern gesagt, die vor ihm stehen, sondern ich glaube, er sagt es zu allen, die da sitzen, zu allen Menschen, die auf dieser Erde wohnen. Siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Und dieser Satz ist mir immer schon ziemlich nahe gegangen. Weil er nämlich einer ist, der auch mit einem Drittel ausgekommen wäre. Siehe, ich bin bei euch. Reicht's? Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Haut dem Ganzen nochmal was drauf, also immer. Ja? Siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, als müsste er im Satz dreimal nachlegen, damit du es auch wirklich verstehst, was mit alle Tage und bis ans Ende der Welt gemeint ist. Ja? Die haben ja manchmal so das Gefühl, dass Gott bei uns ist bis ans Ende unserer Tage vielleicht, bis ans Ende unseren guten Verhaltens oder so. Aber er sagt, siehe, ich bin bei dir, jeden einzelnen Tag bis ans Ende der Welt. Und wahrscheinlich, auch wenn wir mal glauben, dass die Welt morgen untergeht, wird das Ende der Welt nach dir stattfinden. Also es gibt keinen Tag, wo ich nicht bei euch bin. Und ich glaube, dass Jesus das gesagt hat, weil er sowas wie ein Testament hinterlassen wollte. Wenn ich eine Sache merkt, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Spannend auch, dass er sagt, siehe, während er sich eigentlich leibhaftig von ihnen gerade verabschiedet. Also er fährt in den Himmel, sie sehen ihn ja eigentlich ja nicht mehr. Aber er sagt, schau her, ich bin bei euch und ich schicke euch den Heiligen Geist. Und ihr könnt mich vielleicht nicht mehr physisch sehen, aber das ist etwas, das ihr nicht vergessen dürft. Jetzt kann man sagen, super Theresa, danke für die Information, das vergisst ihr also nicht mehr. Ich könnte mich eigentlich jetzt hinsetzen, wozu soll ich jetzt 39 Minuten zwanghaft füllen. Und wenn ich das Gefühl hätte, ich fülle jetzt 39 Minuten zwanghaft, dann würde ich mich jetzt tatsächlich hinsetzen, weil dann würde ich sagen, denk mal, man schafft drüber nach. Und vielleicht denkst du jetzt tatsächlich, ja, Jesus ist bei mir alle Tage meines Lebens bis ans Ende der Welt. So what? Heißt so viel wie, was soll ich jetzt damit anfangen? Na, was bringt es jetzt? Danke für die Information, Theresa. Und ich möchte mit uns hinschauen, dorthin, welchen Unterschied das macht, ob mir das bewusst ist, dass Jesus alle Tage meines Lebens bei mir ist und was das mit mir macht und was dieses Bewusstsein mit mir macht, dass ich glaube, dass er möglicherweise nicht immer bei mir ist. Tatsache ist, er ist bei dir alle Tage deines Lebens. Und das betrifft viele Menschen. Aber ganz viele Menschen haben überhaupt kein Bewusstsein davon. Und es ist ein Riesenunterschied im Leben. Obwohl Gott bei dir ist, macht es einen Riesenunterschied, ob du das glaubst, ob du das weißt oder ob dir das noch nie jemand gesagt hat. Wenn du irgendwo eine Million am Konto hast, macht es einen Unterschied, ob du den Zugang kennst, ob du das weißt oder ob das irgendjemand für dich installiert hat, aber hat es dir leider nie gesagt. Also nur die Tatsache an sich macht das Ding jetzt noch nicht gut. Nur die Tatsache, dass Jesus immer bei euch ist, ist grundsätzlich wurscht. Jetzt ist es mal voll überzeichnet zu sagen, damit es mir hier nicht einschlafft. So, wir schauen uns diesen diesen Satz, so what, also was soll ich jetzt mit dieser Information machen, ein bisschen genauer an. Warum ist es relevant, dass du weißt, dass Gott immer bei dir ist? Ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du weißt, Gott, also manchmal fühle ich mich allein, manchmal fühle ich mich verlassen, aber ich weiß, dass das nicht so ist. Ich glaube, es gibt Gefühle, wo Menschen sich tatsächlich allein fühlen, wo Menschen auch tatsächlich das Gefühl haben, Gott hat sie verlassen. Aber ich glaube, es ist etwas, das wir annehmen müssen im Glauben, wo du weißt, ich kann Gott nicht fühlen, ich kann Gott nicht sehen, ich kann Gott nicht spüren, ich kriege von Gott nicht die Hilfe, die ich will, ich kriege von Gott nicht die Antwort, die ich will, ich verstehe Gott nicht, aber ich weiß, er ist da. Seine Gegenwart ist grundsätzlich kein Gefühl. Seine Gegenwart ist Kraft. Kraft, an die ich vertrauen muss, Kraft, an die ich andocken kann. Wenn ich jetzt tatsächlich Gottes Nähe, Gottes bei mir sein, nur als Gefühl interpretiere, dann kann ich tatsächlich manchmal der Meinung sein, dass Gott mich verlassen hat, weil ich mich verlassen fühle. Und Jesus hat das Gefühl übrigens auch. Dazu kommen wir dann später noch. Wir schauen in den Epheser 1, Vers 19 bis 20. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde in Ephesus war eine der, die Paulus gegründet hatte, zusammen mit dem Petrus. Da war viel biblische Prominenz versammelt in der Gemeinde. Ich habe die schon einmal zitiert, die war grundsätzlich ganz gut drauf. Und der Paulus schreibt ihnen einen Brief und schreibt da rein: Ihr sollt erkennen, mit welcher unermesslich großen Kraft Gottes in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er Christus von den Toten auferweckt hat. Das heißt, die Info, dass er nah ist, dass Gott dir nah ist, ist im Prinzip sinnlos, wenn du nicht glaubst, dass diese gewaltige Stärke in dir ist, bei dir ist. Paulus hat an Epheser nicht gesagt, ich bete, dass ihr mehr Glauben kriegt. Ich bete, dass ihr mehr Kraft bekommt. Er hat gesagt, ich bete, dass ihr checkt, was ihr schon habt. Und das ist ein ganz extremer Schlüssel. Wir sind manchmal so auf der Suche nach Antworten, nach Karriereschüben, nach Gesundheit, nach diesem und nach jenem. Und was Paulus da zu den Ephesern sagt, sagt er, glaube ich, auch zu manchen von uns. Ich bete, dass ihr erkennt, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es macht einen Unterschied, ob ich das erkenne oder ob es einfach nur halt irgendwo schlummert. Ich glaube, dass wir manchmal das Gefühl haben, ja, das weiß ich schon, Gottes Kraft ist irgendwie in mir, aber jetzt startet dann die Schule, aber meine Depressionen, also kommt jetzt direkt nach der Schule, weiß jetzt nicht, ob das was damit zu tun hat, aber ja, meine Depressionen oder meine Schuldepressionen sind ein anderes Kapitel. Mein Beziehungsthema oder meine Beziehungsthemen ist was anderes. Ich weiß, dass Gottes Kraft in mir wirkt, wenn ich für jemanden beten würde, das kenne ich. Also wir haben es so ein bisschen auseinander dividiert, wo Gottes Kraft vielleicht wirken dürfte und was so die Themen sind, wo ich glaube, dass Gott mir nicht so nah ist. Vielleicht auch so meine körperlichen Themen oder meine Heilungsthemen oder meine Beziehungsthemen. Gottes Kraft, kann ich mir da jetzt nicht so viel vorstellen. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Fehler ist, dass wir Gott nur zutrauen, was wir uns vorstellen können. Und es ist eigentlich total dumm, wenn wir einem übernatürlichen Gott nur zuschreiben, dass er nur das tun kann, was du dir vorstellen kannst. Es ist aber so, die Themen, wo wir uns gar nicht vorstellen können, dass er hilft, dass er dir vielleicht Freude schenkt, dass er dich vielleicht heilt in einem Bereich, wo du seit 15 Jahren kämpfst, dass er vielleicht in einer Beziehung etwas belebt, die du schon längst abgeschrieben hast, dafür Kraft, unermesslich groß, na, das ist was anderes, na, das ist nichts anderes. Und ich glaube, dass Gott dich ermutigen möchte, am Ende dieses Sommers zu sagen, hey, ich bin nicht die Summe von all dem, was du dir vorstellen kannst. Oder von all den guten Ideen, die du mir möglicherweise zutraust. Ich bin eine Kraft, die größer ist. Ich bin bei dir alle Tage, heißt auch, ich bin bei dir in allen Bereichen deines Lebens. Paulus sagt, ich möchte, dass ihr versteht, was ihr habt Ende des Gebets sozusagen. Mein Mann und ich haben, als wir 26, 27 waren, so vor fast 20 Jahren eine Wohnung gekauft. Da wohnen wir immer noch. Und das ist eine Eigentumswohnung in Leasing. Der Michi Seidel hat sie damals angeschaut. Das war der Bauherr unter uns und hat gesagt, ja passt, das kannst du kaufen und so. Es war, hat gut gepasst. Und dann hat es den Moment gegeben, da haben wir eigentlich nur mehr den Schlüssel bekommen. Ja? Und der Eigentumsmensch, der die Wohnung übergeben hat, hat uns den Schlüssel gegeben, hat 3 Minuten gedauert. Und dann hat er gesagt, ah, ja, das sind die Schlüssel und das ist der Schlüssel, der sperrt den Pool. Und wir so, was für ein Pool? Und der so, ach so, na, in der Anlage da hinten auf dem Dach oben, da ist ein Pool. Hat Ihnen das keiner gesagt, den können Sie mitnutzen. Und wir so, okay. Und dann war der weg, also dann hat den Pool nicht einmal gezeigt. So, dann ist der ihm gegangen. Dann stehen wir da mit den Schlüsseln und dem Schlüssel, der sperrt den Pool. Dann haben wir uns auf die Suche gemacht, wo denn dieser Pool ist. Und jeder, der mir irgendwo auf Instagram folgt, der kann wahrscheinlich diese Poolfoto schon gar nicht mehr sehen, ja, weil ich den ganzen Sommer immer nur diesen Pool fotografiere. Also wir kommen da oben auf diesem Dach im 5. Stock, da thronst du sozusagen über Leasing, daneben steht Alt Erla, was für die meisten Leute der schierste Bau in Wien ist, ich finde es wunderschön. Und der Pool ist riesig und wir haben uns gedacht, wow, also wenn wir das gewusst hätten, hätten wir wahrscheinlich glatt nur 20.000 mehr gezahlt, aber haben wir ja gar nicht gewusst. Stell dir vor, der hat in dem Nebensatz gar nicht gesagt, da übrigens der Poolschlüssel, also plötzlich, wir hätten immer Zugang zu diesem Pool gehabt, aber wir hatten ihn nur, weil der sagt, da übrigens, das ist ihr Poolschlüssel, der sperrt den Pool. Wir sind dort gestanden wie kleine Kinder. Und ich glaube, manchmal sagt Gott zu dir, hey, du hast einen Schlüssel in der Hand, magst du mal rausziehen? Der sperrt diese Beziehung. Du hast einen Schlüssel in der Hand, der sperrt das, der sperrt das, der sperrt das. Jetzt geh mal nachschauen, probier das mal aus, ob der wirklich funktioniert. Wenn ich nicht weiß, dass ich einen Gott habe, der nah bei mir ist, dann werde ich glauben, der Weg zu ihm ist irgendwie kompliziert oder lang. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche die Predigt gehört habt von der Angela, die über Gott gesprochen hat als Zufluchtsort, als jemanden, wo wir immer wieder auftanken, als jemand, wo du stark wirst, wo du dich ermutigen lassen kannst, der die Quelle von allem ist, das du für das Leben brauchst. Wenn ich glaube, dass es mühsam ist oder ein weiter Weg, diesen Zufluchtsort zu finden, dann werde ich mir wahrscheinlich andere Dinge eher aneignen, wenn ich müde bin. Der Grund, warum viele Leute in, I don't know, Alkohol, Drogen, Pornos, Handysucht, was auch immer kippen ist, das ist total nah. Das ist eine Zuflucht, Flucht, das ist nur ein Handgriff weg. Wenn jetzt kilometerweise gehen muss, das ist keine Flucht, da müsste ich mich ja hinschleppen. Das heißt, es ist so wichtig zu wissen, dass egal wo ich bin, alle Tage, die guten und die schlechten, die schlimmen und die erfolgreichen, alle Tage bin ich bei euch. Alle Tage bin ich bei dir. Also die Zuflucht geht sozusagen mit dir mit. Selbst wenn du wegläufst, wird dein Zufluchtsort nicht weiter weg. Du kannst gehen sozusagen, ans, da gibt es diesen berühmten Psalm, ans Ende der Morgenröte und in die Gräber und irgendwo hin. Aber du darfst nie denken, dass du dich von deinem Zufluchtsort verabschiedest oder entfernst. Dein Zufluchtsort ist immer bei dir, der ist immer genauso nah wie das Handy. Mindestens. Und das ist wichtig für dich zu wissen. Weil eine Zuflucht nehme ich, wenn ich K.O. bin, wenn ich fertig bin, wenn ich traurig bin, wenn ich entmutigt bin. Und dann ist die Frage, ist der Weg zu Gott ein langer, gefühlt, oder weiß ich, dass er bei mir ist? Siehe, ich bin bei dir. Alle Tage, bis an der Weltende. Was du eigentlich nur sagen, damit du es verstanden hast, dass das keine Ausnahme beinhaltet. Es ist wichtig, damit ich weiß, was ich habe. Es ist auch wichtig, weil seine Nähe nicht einfach nur ein nettes Accessoire ist, ja, manchmal fühle ich es, manchmal nicht, sondern seine Nähe verändert Situationen. Das ist in den Phasen, wo du durchgehst, die möglicherweise nicht gut sind, zu wissen, dass Gott nah bei dir ist. Zu wissen, dass Gott dich stärkt, dass er dir hilft, dass er dir die richtigen Fragen stellt, dass er dir Schlüssel gibt, macht auch schwierige Situationen zumindest reich, weil du darin Gott erkennen kannst. Es gibt Situationen, die sind nicht gut. Aber es gibt immer etwas, wo du Gott darin erkennen kannst. Seine Liebe, seine Nähe, seine Fürsorge, sein Erbarmen mit dir. Und das verändert deine Situation. Es ist ein Unterschied, ob ich durch eine schwierige Zeit gehe und es ist einfach nur schwierig. Und wenn ich dann draußen bin und dann stoße ich an das Stoßgebete zum Himmel. Oder ob ich weiß, ich stehe in der Früh auf und Gott tröstet mich. Ich gehe weiter und Gott schickt mir die richtige Frage oder die richtige Person. Es macht das Leben mit ihm zu einem Erlebnis, an guten und an schlechten Tagen. Es ist auch wichtig, weil Nähe dich verändert. Es macht etwas mit dir, mit wem du zusammen bist. Also deshalb Augen auf bei der Partnerwahl. Das ist ganz extrem. Wenn du mit jemandem zusammen bist, Leute werden sich grundsätzlich sehr ähnlich. Es sind nicht nur Hundebesitzer und ihre Herren, die sich mit der Zeit immer ähnlicher schauen, sondern manchmal auch Leute, die ewig verheiratet sind. Da hat man manchmal das Gefühl, das sieht man. Weil das aufeinander abfärbt. Das mit der verheiratet. Gott färbt auf dich ab. Gott färbt auf dich ab in der Ruhe, die er hat, in der Gelassenheit, die er für dich hat. Gott färbt aber auch ab in dem, dass er dir manchmal ein bisschen Gas gibt. Es gibt eine Bibelstelle, die spricht im Jeremia darüber, dass wir sind wie der Ton in der Hand des Töpfers. Gott ist nicht immer nur Komfort, sondern manchmal ist auch Konfrontation. Das heißt, zu wissen, es gibt keine Tage, wo ich einfach losziehe und über meine Karriereleichen gehe, sondern Gott ist mit mir und ich erlaube ihm auch hin und wieder einen Spiegel vorzuhalten oder zu sagen, würde ich an deiner Stelle jetzt nicht machen, ich gehe zwar mit dir, aber es schärft deinen Charakter, wenn du mit Gott gehst und nicht immer wieder zu ihm zurück, sondern wenn du dir seiner Nähe immer bewusst bist. Nicht als strafender Gott oder als ich schaue, ob du es richtig machst, sondern als jemand, der dich nicht lässt, wie du bist, der dich zwar liebt, wie du bist, aber der dich nicht lässt, wie du bist, weil es cooler wäre, du würdest die Herausforderung annehmen, dort oder da. Das heißt, die Nähe zu ihm macht dich zu einem, würde gar nicht sagen besseren Menschen, aber zu einem spannenderen Menschen, zu einem mutigeren Menschen, zu einem souveräneren Menschen, macht dein Leben grundsätzlich zu einem Abenteuer. Es ist wichtig, dass du weißt, dass Gottes Nähe bei dir ist, weil sie ganz oft die Antwort auf das ist, wonach du dich sehnst. Auch wenn das manchmal falsch betitelt ist. Wir sehnen uns nach Liebe. Wir sehnen uns danach, dass jemand dir zuhört. Wir sehnen uns nach Sinn. Wir sehnen uns nach Ankommen, nach Klarheit, nach Identität. Und in Gott haben all diese Suchen und all diese Sehnsüchte ihr Ende. Es kommt ganz oft natürlich in der Bibel vor, ich suche dich, Gott. Was meint der David denn da? Das ist nicht gemeint wie ich suche dich, im Sinn von ich suche einen Parkplatz, ja wo bist du, wo ist er? Sondern ich suche dich, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich weiß, ich kenne die Quelle, ich weiß, wo du bist. Es ist unglaublich entspannend zu wissen, dass ich nicht überall suchen muss, sondern dass Gott das Ende meiner Suche darstellt. Das heißt nicht, dass ich nicht manche Fragen habe, ich suche nach Antworten, aber bei ihm. Ich suche nach Geborgenheit, aber ich weiß zumindest wo. Es macht einen irrsinnigen Unterschied im Leben, ob ich weiß, wo ich suchen muss. Wenn du weißt, dass du den Schlüssel in der Handtasche suchen musst, findet es sich viel leichter. Wenn ich weiß, dass ich meinen Frieden, meine Zuversicht in Gott suchen muss, und das heißt, ich suche dich, ich verbringe Zeit mit dir, ich möchte dich besser kennenlernen, dann bist du schon mal grundentspannt, weil du weißt, okay, ich brauche nicht dort suchen, da, ich brauche keine Beziehung dafür, ich brauche nicht das dafür, ich brauche nicht das dafür. Gott ist das Ende meiner Suche in Bezug auf, ich weiß, was die Quelle ist. Ich suche Antwort, aber ich weiß zumindest, wo ich sie finde. Jetzt fühlt es sich aber manchmal so an, weil wir sind ja schon Fühlerwesen, die es gern fühlen. Es wäre Gott weg. Und vielleicht hast du Gott auch schon ewig nicht mehr gefühlt. Und es ist irgendwie frustrierend, dieses ewige im Glauben in Anspruch nehmen. Vielleicht frustriert dich das. Und wir schauen in eine Bibel, in eine ziemlich krasse Stelle, wenn wir sie genauer lesen, an den Matthäus 27, Vers 46 bis 51. Als Jesus am Kreuz hing, rief er zu Gott. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Urtext ruft er: Eli, Eli, lama asabtani. Und ich habe mir dieses Wort verlassen angeschaut. Verlassen heißt im Stich lassen, aufgeben, alleine lassen. Dasselbe hat David auch mal in einem Psalm gesagt, wo er gesagt hat: Gott, warum hast du mich verlassen? Also das heißt, da hat er nicht das Gefühl, ich bin gerade ein bisschen allein, oder Jesus hat nicht gesagt: Gott, ich verstehe dich nicht, warum muss ich da am Kreuz sein? Er hat auch nicht gesagt: Wo bist du? Er hat auch nicht gesagt: Warum drehst du dich weg? Jesus hat gesagt: Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du weg? Warum bist du gegangen? Das Gefühl hatte Jesus, das hat er ausgedrückt. Tatsache ist aber, und wir lesen weiter, einige der Umstehenden meinten: Hört, er ruft Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, stellte sich auf einen Stock und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Die anderen aber sagten: Lass das, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn rettet. Jesus aber schrie noch einmal laut auf und starb. In diesem Augenblick zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten, die Erde bebte und Felsen zerbarsten. Und dieses Zerreißen von dem Vorhang im Tempel, der Vorhang im Tempel hat sozusagen das Allerheiligste, Gott, vom Pöbel, also den Menschen, getrennt. Da dürften nur qualifizierte Priester dahinter. Und in dem Moment, wo Jesus starb, ist dieser Vorhang zerrissen. Also hat Gott symbolisch gesagt: Ich bin den Menschen nah und da ist keine Distanz mehr zwischen mir und ihnen. Demnach war auch keine Distanz mehr zwischen Gott und Jesus. Demnach hat Jesus zwar gefühlt, dass Gott ihm nicht nah war, weil er die Sünde der Welt auf sich hatte und Gott und Sünde nicht zusammengehen, aber Gott hat ihn nie verlassen. Nie. Und das würde er nie tun. Und das würde er auch bei dir nie tun. Aber es hat sich für Jesus sie angefühlt. Er hat nicht gesagt: Vater, dreh dich nicht von mir weg, ich weiß eh, du bist in 2 Minuten wieder da. Er hat das Gefühl gehabt, verlassen zu sein. Und ich möchte dir nur eines sagen: Wenn du das Gefühl hast, von Gott verlassen zu sein, weil was immer du trägst so schwer ist, das Gefühl hatte Jesus auch einmal. Und es war nicht so. Bei Jesus war es so, dass für einen Moment, als er die Sünde der Welt trug, das nicht zusammenging mit Gottes Heiligkeit. Aber es betrifft dich jedenfalls nicht. Ich komme nochmal zu der Stelle, aber ich möchte euch zuerst eine Geschichte erzählen. Ich war am Beginn des Jahres, wir waren in New York und das ist eine ziemliche Challenge mit 3 Teenagern, die alle sehr selbstsicher sind. So, da steigen wir mal aus am Times Square, da, tschüss, für dich und so. Und wir wussten, so wird das möglichst kein Kind verlieren. Es gab einen Tag, da ging der Ronny mit dem Burschen ins Yankee Stadium und ich habe mit der Marlene einen Girls-Tag gemacht und wir haben in New Jersey gewohnt, das ist über dem Hudson River und man musste mit so einem Zug, der nicht so oft fährt wie die U-Bahn, rüberfahren nach Manhattan. Und ich, das war der vorletzte Tag Urlaub war das keiner, aber es war ein Abenteuererlebnis, aber ich war relativ müde schon und schlaf da so in der U-Bahn vor mich hin, beziehungsweise in dem Zug und irgendwann rest's mich und denk mir: Boah, wir müssen aussteigen, wo sind wir? Und geh zur U-Bahn-Tür oder zur Zugtür raus, 1000 Leute am Bahnsteig, 1000 Leute im Zug, ich schaue auf dieses Schild, denk mir: Na, wir sind viel zu früh, gehe wieder zurück, sehe, dass die Marlene nicht mehr im Zug ist. In dem Moment gehen die Zugtüren zu, sehe, dass die Marlene draußen ist und der Zug fährt weg. Sie steht am Bahnsteig, ich stehe drinnen und für den Bruchteil einer Sekunde treffen sich unsere Blicke. Ich deute ihr noch so, ich komme wieder, sie versteht, komm mir nach und weg war ich. Jemand hat zu mir gesagt, warum hast du nicht einfach die Handynummer und sie angerufen? Ja, da unten war null Empfang. WhatsApp, SMS, angerufen, da sind dann die Roamingkosten sehr schnell, sehr egal, aber nichts davon hat funktioniert. Und ich habe auch gewusst, wenn ich rausgehe, dann finde ich sie ja gar nicht, also der als erstes raus, irgendwie habe gewusst, ich muss sie da unten irgendwie finden. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sie wieder gefunden. Es ist eine eigene Geschichte, die nichts zur Sache tut, das können Sie dann Sie fragen, wer, wie, was, wann, wo. Aber ich war ihr nie näher als in dem Moment. Es hat keinen Gedanken mehr gegeben, was ich an dem Tag sonst noch zu tun habe, was wir sonst noch machen, irgendwas. Das Einzige, was ich wollte, ist dieses Kind wiederfinden. Und sie wusste das auch. Die hat nicht gedacht, die Mama ist jetzt, wahrscheinlich hat die endlich Time auf ihr Life und geht alleine shoppen. Nein, die wusste, es gibt nichts, was sie nicht machen wird, bis sie mich wieder hat. Das heißt, wir können manchmal, das ist natürlich ein total hinkender Vergleich, ja, und Gott fährt dann nicht mit dem Zug vor dir davon und ist auch nicht so unfähig, dich in New York zu verlieren. Aber wir können manchmal Gott aus den Augen verlieren, aber du darfst immer wissen, wie bei einer Mama und ihrem Kind, nur weil du ihn nicht siehst, heißt das nicht, dass alles, was er ist, bei dir ist. Dass er dich nicht sucht, dass er dir nicht nachgeht. Wir gehen nochmal zurück zur vorigen Bibelstelle, weil da noch ein ganz spannender Punkt drinnen ist. Und es gibt zwei heilige Kühe, die wir heute abschlachten. Heilige Kuh Nummer eins. Ja, aber dass Gott immer bei mir ist, stimmt nicht, weil, ich habe schon mal gehört, Sünde trennt mich von Gott. Nein, das tut sie nicht. Zu glauben, dass Gott dich verlässt, dass Gott dich bestraft, indem er dir deine Nähe entzieht, wäre sozusagen ein Hohn für das, was Jesus am Kreuz getan hat. Zu glauben, das ist, als würdest du den Vorhang zutackern, als würdest du sagen, na, jetzt ist eine Distanz zwischen mir und Gott, als würdest du Jesu Tod gar nicht würdigen. Es wäre richtig dumm zu sagen, Sünde trennt mich von Gott und dann ist er mir nicht mehr nah. Ich habe ein paar Bibelstellen für euch, weil ich weiß, für manche finden das jetzt total super und manche denken sich, oh mein Gott, was ist jetzt los? 1. Petrus 2, Vers 24. Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen. So sind wir für die Sünde tot und können jetzt leben, wie es Gott gefällt. Durch seine Wunden hat er euch geheilt. Wenn Jesus deine Sünden am Kreuz getragen hat, kann sie dich dann noch von ihm trennen? Nein. 2. Korinther 5, 21. Christus war ohne jede Sünde, aber Gott hat ihn an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Deswegen hat Jesus auch gesagt, warum hast du mich verlassen? Verurteilt. Damit wir vor Gott durch ihn als gerecht bestehen können. Hat ihn verurteilt. Vergangenheit. Jesaja 53, Vers 5, quer durch die ganze Bibel. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten, gesündigt haben, Blödsinn gemacht haben, alles Mögliche. Wegen unserer Sünden, also da haben wir schon die Strafe, wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Wir haben nun Nähe mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Eine gebe ich euch noch, Johannes 19, Vers 13. Nachdem Jesus ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Es ist vollbracht bedeutet auch, es ist bezahlt. Das Schuldsein ist beglichen, die Rechnung ist null. Wenn Jesus jetzt an deiner Stelle verurteilt wurde, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dich nochmal für genau das Gleiche zu verurteilen. So, jetzt sagst du, juhu, das ist die beste Botschaft aller Zeiten, dann kann ich jetzt endlich losziehen und machen, was ich will. Und die Antwort ist, ja, das kannst du. Kurze Geschichte, bevor ich dir eine Frage dazu stelle. Ich habe mit jemandem darüber gesprochen, der völlig entsetzt darüber war, dass jemand anderer seinen Ehepartner betrogen hatte. Das betroffene Ehepaar hat das aufgearbeitet und am Ende einer sehr langen Reise ging es denen besser als zuvor. Da war keine Anklage mehr, von niemandem mehr. Und die Person, mit der ich gesprochen habe, fand das unfassbar und hat gesagt, ja, da muss es ja Konsequenzen geben. So eine Person kann ja nicht mehr in der Gemeinde sein oder zumindest nicht mehr predigen oder dieses oder jenes. Und ich sag dir was, ja, jede Sünde hat eine Konsequenz. Jede Handlung hat eine Konsequenz. Wenn ich auf die Straße renne und ein Auto mich anfährt, habe ich wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. Das ist die Konsequenz. Wenn ich mit dem Mountainbike den Berg runterbrettere, habe ich eventuell einen gebrochenen Fuß. Das ist die Konsequenz. Wenn ich mit Alkohol total übertreibe, habe ich wahrscheinlich eine ruinierte Leber und was auch immer. Das ist die Konsequenz davon. Wenn ich eine Affäre habe, dann habe ich wahrscheinlich eine ruinierte Ehe, extrem viel Stress, traumatisierte, Beteiligte, extrem viel Schuld und. Wer glaubt, dass Ehebruch oder irgendwas anderes ohne Konsequenzen ist, der war Gott sei Dank noch nie dabei. Sünde hat immer Konsequenzen, aber eine Konsequenz ist was anderes wie eine Strafe. Zu glauben, dass das, was du tust, konsequenzenlos ist, ist richtig, ich muss nochmal sagen, dumm. Das machen Dreijährige, ja? Die glauben, sie laufen dem Autobus entgegen und es ist passiert nichts. Der Noah hat das immer gemacht, er ist immer dem Autobus entgegengelaufen. Ja? Aber das ist etwas anderes als eine Strafe. Und die Konsequenzen für die Handlungen, die du tust, die musst du ausbaden. Das ist einfach so. Aber die Strafe lag auf ihm. Was keine Konsequenz ist, ist die Abwesenheit von Gott vor dir. Die Konsequenz ist nie, dass Gott sagt, wow, da bin ich raus. Das ist eine Idee, die daher kommt, dass du dich schuldig fühlst, die daher kommt, dass du ein schlechtes Gewissen hast, die von Scham kommt. Und das ist auch gut so, dazu komme ich auch gleich. Aber ich möchte dir jetzt noch eine Frage stellen, auf die Frage, da könnte ich ja jetzt auch machen, was ich will. Und die Frage ist, ja, was willst du denn gerne machen? Ja, ich will auch meine Frau betrügen. Ich will mir jetzt auch jeden Tag aussaufen. Ich will jetzt auch ins Bett gehen, mit wem ich will. Ich will mir jetzt auch scheiden lassen, ich will mir jetzt auch Pornos anschauen, mich auf Tinder registrieren, ich würde es auch, also ich würde es auch Drogen nehmen. Aha, das ist interessant. Und du machst das nur nicht, weil du dir gedacht hast, dass dich das von Gott trennt. Aber sonst würdest du es schon gerne machen. Ich glaube, wenn ich einen Mann hätte, der nur deshalb nicht mit anderen Frauen schläft, aber das eigentlich gerne machen möchte, das würde ich eigentlich gerne wissen wollen. Und ich glaube, dass Gott dir diese Freiheit gibt und auch die Freiheit deiner Wünsche, weil er mit dir dorthin gehen will. Wenn du heute da sitzt und sagst, ja, also wenn ich machen kann, was ich will, dann möchte ich jetzt auch meine Frau betrügen, dann wisse, und in dem Gedanken ist Gott bei dir, alle Tage bis an der Weltende. Und in dem Gedanken wäre es sinnvoll zu schauen, warum? Was fehlt mir? Was fehlt uns? Wir haben so oft die Therapie, ich darf das nicht, das ist einmal die Therapie für alles, ich darf das nicht, ohne die Diagnose anzuschauen. Was ist los mit dir? Warum willst du das? Wieso, wo kommt dieser Wunsch, alles zu tun, was ich tun will, überhaupt her? Und zu sagen, da lasse ich Gott draußen, weil das darf ich alles nicht, das ist ganz komisch. Das ist, als würdest du Gott aus deiner Seele raussperren und er sagt, lass mich doch da rein. Du kannst gerne machen, was du willst, aber ich würde gerne dem Bedürfnis wirklich, wirklich begegnen, weil ich dich liebe, weil ich dich erfüllen kann. So sag doch mal laut, was du alles willst, wenn du alles dürftest, was du darfst. Jede Handlung hat Konsequenzen. Jede. Sich darüber Gedanken zu machen, macht extrem viel Sinn. Ja? Zu sagen, es hat alles keine Konsequenzen, ist ja Blödsinn. Aber dass Gott von dir getrennt ist, ist nie eine. Gottes Gegenwart für dich ist ein Geschenk. Es ist keine Belohnung. Es ist kein Verdienst. Sünde trennt Menschen so oft von Gott, weil sie sich so schämen, weil sie einen Beziehungsbruch machen aus ihrer Seite mit Gott, weil sie sagen, nein, da darfst du nicht hinschauen. Ganz oft auch, weil es eh schon wurscht, ich habe einen Schritt in die falsche Richtung gemacht, jetzt muss sie das wieder in Ordnung bringen. Und Gott will genau in den Zeiten, wo du nicht happy mit dir selber bist, genau dort, wo du dich selbst enttäuscht, genau dort, wo du sündigst, dort will er mit dir rein. Und das trennt dich nicht von Gott, sondern es wäre so verbindend, Gott darin zu erleben. So, jetzt habe ich noch 4,5 Minuten. Boom, jetzt muss ich mich kurz konzentrieren und mir überlegen, was von den vielen, vielen Dingen, die ich euch noch sagen möchte, ich euch jetzt wirklich noch sage. Ich lese euch diesen Psalm vor, 139, Vers 7 bis 10. Wie könnte ich mich deiner Gegenwart entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Wenn ich in den Himmel stiege, da bist du. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, da bist du auch. Hätte ich Flügel und könnte fliegen bis dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder würde ich mich niederlassen am äußersten Ende des Meeres, dann würdest auch dort du mich leiten und würdest nicht aufhören, mich zu halten. Ich möchte etwas sagen, es ist ein Unterschied zwischen Nähe, Gott ist dir immer nah, und zwischen Nachfolge. Wir haben vor ein paar Wochen auch das Beispiel gehört von Gianni, der da zwei Stühle aufgebaut hat, wo er gesagt hat, du bist manchmal zwischen den Stühlen und du solltest dich für ein Leben entscheiden, das Gott nachfolgt. Es gibt eine Geschichte von Jona, ich erzähle sie euch kurz, es ist einer der skurrilsten Propheten, der in der Bibel rumgelaufen ist. Er war eigentlich ein israelitischer Prophet und er hatte von Gott den Auftrag, dass er nach Ninive geht. Es war eine große Stadt, die eigentlich keine Freunde von den Israeliten waren. Und Gott hat gesagt, predige zu ihnen, weil sonst muss ich diese Stadt vernichten, weil die ist so gottlos. Und der Jona hat gesagt, na, das mache ich sicher nicht, weil die Leute ist Ninive, sind mir nämlich wurscht. Und Jona ist einfach, trotz diesem Auftrag, den er hatte, in eine andere Richtung gelaufen. Irgendwo auf ein Schiff und so weiter und so fort, hat es einfach nicht gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, Gott hat ihn durch einen Sturm und durch einen Fisch und all das wieder zurückgespült und hat gesagt, hey Jona, ich brauche dich dort in Ninive. Und Jona hat erlebt, wie er im Sturm ins Wasser geschmissen wurde, hat erlebt, wie Gott ihn gerettet hat, hat gesagt, Gott, hilf mir, und Gott hat ihm geholfen. Also die beiden hatten schon einen Draht zueinander, aber Jona hat trotzdem nicht gemacht, was Gott ihm aufgetragen hatte. Am Ende des Tages, lange Rede, kurzer Sinn, hat er es doch gemacht, ist halt der Jona nach Ninive gegangen, seine Umkehrpredigt auf einen Satz reduziert, hat er gesagt, liebe Leute aus Ninive, in 40 Tagen wird Gott euch vernichten. Punkt. Dann ist er wieder gegangen. Der Jona hat sich nach außen gesetzt und hat geschaut, ob die Ninive sich jetzt irgendwie, was jetzt passiert, ja, in 40 Tagen. Tatsache war, dass die Leute in Ninive so bewegt waren davon, dass die umgekehrt sind zu Gott. Und der Jona, der sich gedacht hat, jetzt habe ich eh schon schlecht gepredigt, ja, war so darauf eingestellt, dass Gott jetzt die Ninive vernichtet und ist gesessen an einem Feigenbaum, also unter so einem, nein, es war kein Feigenbaum, irgendein anderer Baum, den Gott für ihn wachsen hat lassen und hat gewartet, dass Ninive den Bach runtergeht und hat sich aber total gefreut, dass Gott für ihn einen Feigenbaum wachsen hat lassen, also so einen Zedernbaum wachsen hat lassen. Also ich dachte, was ist jetzt mit Ninive und jetzt verschonst du die womöglich noch, war total frustriert der Noah und dann der Jona. Dann ist dieser Baum vertrocknet, den Gott ihn gemacht hat, weil er Schatten gespendet hat für Jona, aber dann war der Baum kaputt und dann war der Jona unglaublich frustriert, weil dieser Baum kaputt war, bla bla bla. Es ist so eine skurrile Geschichte, lest sie einfach selbst durch. Am Ende des Tages bleibt über, Jona hat Gott ganz oft erlebt in seiner Reise. Hat erlebt, dass Gott ihn gerettet hat. Hat erlebt, dass Gott ihn verwöhnt hat. Hat einen Draht zu Gott. Aber Jona hätte, wenn er mit Gott gelebt hätte, garantiert ein cooleres Leben haben können. Hätte erlebt, was es bedeutet, wie Gott ihn verwendet, wie sich eine riesengroße Stadt zu Gott zu Gott findet durch seine Worte, hätte sich gefreut, nicht nur, dass sein Blätterbaum verdorrt ist, sondern dass Menschen zu Gott gefunden haben. Jona war nur mit sich selbst beschäftigt, die ganze Zeit. Und Gott hat nicht gesagt, Jona, ich pfeife auf dich, such mir den anderen. Gott hat in alledem, gibt es eine Geschichte zwischen Jona und Gott, die skurril ist, die humorvoll ist, wo er ihn kennenlernt. Während Jona von A nach B rennt und einfach nicht macht, was Gott ihm sagt. Aber er hat ihn trotzdem besser kennengelernt. Gott hat nicht gesagt, Jona, du kannst mir jetzt gern haben, du saufst halt ab im Meer. Du verreckst halt jetzt in der Sonne. Er hat sich um ihn gekümmert. Was ich damit sagen will, ist, du kannst Gott in jeder Phase deines Lebens kennenlernen. In der Sünde, zwischen den Stühlen, auf deinen Abwegen. Aber ihm nachzufolgen, mit ihm zu leben, in seiner Kraft zu leben, in seinen Versprechungen zu leben, alles das Gesamtpaket zu haben, das geht nur, wenn du dich für ihn wirklich entscheidest. Ich möchte noch einmal zurückkommen zu dem Gedanken, dass Gott nicht bei dir ist, wenn du es verhaust. Dass Gott nicht bei dir ist, wenn du sündigst. Und wir gehen ganz zurück zu Adam und Eva und ich möchte euch daran erinnern, Adam und Eva haben sich entschieden, von einer Frucht zu essen. Das Einzige, wo Gott gesagt hat, das ist der Baum der Erkenntnis, den lasst sie bitte aus. Die haben das gegessen, trotzdem, und dann haben sie sich geschämt. Haben sie gedacht, puh, ich bin nackt. Haben sie begonnen, sich mit irgendwelchen Blättern Kleider zu nähen. Ich meine, logisch, dass die nach ein paar Stunden oder Tagen verwelkt sind. Einfach haben sich versucht, irgendwie zusammenzuzimmern. Und der Grund, warum Sünde uns oft von Gott trennt, ist, weil wir genauso sind. Ich laufe davon. Ich versuche, zurechtzuzimmern und alles das. Und dieses Gefühl, dass die Sünde dich von Gott trennt, frag dich mal, was es wirklich ist. Ist es die Sünde oder ist es dein Schämen? Ist es dein Beziehungsabbruch zu Gott? Gott war der, der selbst bei Adam und Eva gesagt hat, so, jetzt seid ihr alle schon nackt und das ist euch unangenehm. Ich, Gott hat das gemacht, schlachte ein Tier für euch. Gott hat das gemacht, das haben nicht die beiden gemacht. Und baue euch was Ordentliches zum Anziehen. Gott hat das gemacht und diese Geschichte ist so voller Liebe, so voller Nähe. Gott ist ihnen nachgegangen, hat gesagt, wo seid ihr? Wieso gehen wir heute am Abend nicht spazieren im Paradies? Das war schon bei Adam und Eva vor Jesu Kreuzestod so. Wie viel mehr, nachdem Jesus die ganze Schuld getragen hat, ist die Barriere zwischen dir und Gott weg? Darf ich zum Abschluss noch diese beiden Stühle, kann mir irgendjemand von euch diese beiden Stühle auf die Bühne bringen? Das wäre mega. Okay. Danke. Gianni hat vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass wir uns entscheiden sollen, ob ich mit Gott leben möchte oder lieber da, also irgendwo ganz anders. Und er hat gesagt, manche Menschen leben so, oh, da bin ich mit meinen Freunden und da bin ich in der Gemeinde. Manche Menschen leben so, oh, da jammer ich den ganzen Tag, wie krank ich bin und da glaube ich an Gott. Und die ganze Zeit lebst du so divergent und es braucht irrsinnig viel Energie. Und manche Leute leben so und sitzen eher unbequem. Ich glaube aber auch, dass manche Leute so leben. So richtig. Die eine Welt ist da und die andere ist da. Und ich möchte aber nichts davon irgendwie auslassen. Und Gott sagt nicht, ich bin weg, sondern er sagt, du, das ist möglich, eigentlich ziemlich unbequem. Aber du kannst Gott auch hier kennenlernen. Wenn du dich so fühlst, so richtig bescheuert, so wie die so ausschaut, das wird gleich ein Kind kriegen, auch da kannst du Gott kennenlernen. Und dann gibt es den Moment, wo du irgendwie in diesem grenzenlosen Stretch das Gefühl hast, du fällst runter. Und wenn du dann denkst, Gott ist ein Zufluchtsort, der irgendwo dort steht und ich muss da irgendwo hinkommen. Das ist eine religiöse Vorstellung. den Gott, den du kennenlernst, wenn du hier zwischen den Stühlen am Boden liegst, ist der Gott, ist der Charakter, ist die Erfahrung, ist die Liebe, die du erlebst, wenn du da bist und machst, wozu du berufen bist. Und wenn du heute dich so fühlst, als würdest du entweder auf dem Stuhl sitzen oder da am Boden liegen, dann denke nicht, was für eine verschwendete Zeit im Leben, sondern denk, das ist meine Chance, Gott kennenzulernen, dass seine Liebe mich zur Umkehr treibt und nicht sein Regelwerk, weil das ist nicht so. Du kannst dich nicht von selbst aus dem Schlamm ziehen, sondern seine Liebe holt dich. Und wenn du denkst, ich habe Jahre meines Lebens zwischen den Stühlen und am Boden und sonst wo erlebt und ich habe das teilweise gemacht, aber die Begegnungen, die du da hast, die Begegnungen, die Gottes Nähe und Liebe zu erleben, ist das, was dich prägt. Schätze das nicht gering. Da sind Erfahrungen dabei, auf die kann man verzichten und die haben Konsequenzen, die du wahrscheinlich nicht ausbaden willst. Aber Gottes Nähe zu erleben, Gottes Liebe zu erleben, Gottes Herstellung zu erleben, ist ein Schatz in deinem Leben, der dich, wenn du dich dazu entscheidest, mit ihm zu leben, aus dem Gott großartige Dinge machen kann. So, ich lade dich heute ein, wenn du sagst, boah, ich weiß nicht, ich sitze vielleicht auf dem Stuhl und habe mir entschieden, dass ich mit Gott lebe, aber ich spüre seine Nähe nicht. Dann lade ich dich ein, zu glauben, zu wissen, zu erkennen, wie Paulus das sagt, dass er da ist und dass eine unglaublich große Kraft in dir wirkt, und zwar nicht nur für die Dinge in deinem Leben, die du dir vorstellen kannst. Und wenn du in diesem Herbst gehst, der beginnt mit Herausforderungen und mit neuem Schuljahr und mit Job und Chef und alles ist wieder da, oder mit deinen üblichen Krankheitsgeschichten, dann erwarte, dass Gottes Kraft in dir ist, und hör auf, zwischen den Stühlen herumzutanzen und dort zwar Gott zu erleben, aber hier in der Nachfolge, ich sag dir, es ist die bessere Partie, weil sie viel kraftvoller ist, weil sie viel souveräner ist. Du kannst dort 1000 Dinge lernen, aber du kannst da viel mehr bewirken. Der Jona hat da über Gott ganz viel kennengelernt. Adam und Eva auch. Aber Ninive errettet zu sehen, Menschen bewegt zu sehen, Gott zu erleben, das ist etwas, das du erlebst, wenn du mit ihm, mit Absicht lebst. Wir singen zum Abschluss ein Lied, es heißt Immer. Ich habe das Lied in einer Zeit in meinem Leben geschrieben, da hatte ich das Gefühl, ich bin sehr weit weg von Gott. Aber das ist nicht seine Schuld, sondern mein Gefühl der Unzulänglichkeit. Und ich habe das Lied geschrieben aus einem Wissen heraus. Immer bist du bei mir. An den schönsten Tagen und im Tal der Tränen, da bist du auch. Und immer bist du bei mir. Ich will dir sagen, ich schätze deine Freundschaft mehr als alles auf der Welt. Ein Freund ist keiner, der auf dem Sessel sitzen bleibt und sagt, na, komm mal dann wieder. Ein Freund ist einer, der dich aus dem Dreck zieht. Und diese Freundschaft zu schätzen, ist etwas, was Menschen in dir attraktiv finden werden, ist etwas, das Menschen anzieht. Und ich lade uns gemeinsam ein, dieses Lied zu singen. Der Chor ist, ich gehöre zu dir für immer. Vor deiner Heiligkeit knie ich nieder, Herr. Es bedeutet, vor deiner sturen Liebe zu mir, vor deiner unglaublichen Vergebung mir gegenüber, knie ich nieder, weil sie mich so umhaut. So, ich lade euch an, das zum Abschluss zu einem Gebet zu machen. Und stehen wir dann bei gemeinsam auf zum Schluss.